ARD.
Kriegstüchtigkeit sagt aus, wir müssen die Fähigkeit zur Verteidigung haben, wir müssen den Willen zur Verteidigung haben, wir müssen die Resilienz in der gesamten staatlichen Umgebung und in der Gesellschaft haben. Und ich glaube, deshalb hat man ganz absichtlich diese Vokabel gewählt, die natürlich was Abschreckendes, was Aufrüttelndes hat, dieses Wort Kriegstüchtigkeit. Mhm. Aber ich glaube, diese Diskussion um dieses Thema sollte dadurch initialisiert werden.
Viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt alles schon erlebt haben. Heute mit einem Mann, der Hamburg für den Krisenfall sicherer machen will, nämlich der Chef des Hamburger Landeskommandos der Bundeswehr, der Vorgesetzte der Hamburger Soldaten, Kapitän zur See, Kurt Leonards. Moin, hallo.
Hallo, moin.
Moin. Sie sind in Uniform auch hier, ne? Weißes Hemd und dann so Schulterklappen mit Streifen.
Ja, also ich bin Marineoffizier und dann hat man eine Marineuniform an und das sind halt die Dienstgradabzeichen eines Kapitäns zur See.
Mhm. Haben Sie immer die Uniform an?
Ja, ich habe im Dienst fast immer die Uniform an und bin auch in Hamburg in Uniform unterwegs. Ich spreche ja für die Bundeswehr, repräsentiere die Bundeswehr und ja, besetze die Themen der Bundeswehr.
Und gibt es da auch Reaktionen, so auf der Straße, unterwegs? Oft sieht man ja nicht Uniform in der Stadt.
Ja, also es wird ja mehr, allein dadurch, dass viele Soldaten in Uniform die Bahn benutzen. Und da weiß ich von ganz vielen Kameradinnen und Kameraden, dass sie oft in den Zügen angesprochen werden und machen zu 95, wenn nicht zu 98% immer sehr positive Erfahrungen. Ich selbst kann sagen, dass ich seit knapp 10 Monaten ja jetzt in Hamburg bin und auffallend gute Erfahrungen in Uniform gemacht habe. Vor allen Dingen, wenn ich zurückblicke, ich war zum ersten Mal auf einem Lehrgang an der Führungsakademie im Jahr 2000 und dann nochmal im Jahr 2010. Mhm. Und da hieß es immer, na, geht man nicht in Uniform an Land und so weiter.
Ach wirklich?
Ja, ja, da in der Zeit war das anders. Und das erlebe ich jetzt wiederum ganz anders, nämlich sehr positiv. Man wird sehr oft angesprochen, ich werde oft angesprochen darauf und es ist schon diverse Male passiert, dass man mitten in der Stadt auf einmal gehört hat, thank you for your service.
Ach was.
Und ja, das ja. Habe ich in den 37 Jahren, in denen ich jetzt Soldat sein darf, vorher wenig gehört.
Sie haben aufregende Wochen vor sich, denn im September gibt es ein Manöver in Hamburg von 25. bis 29. September, Red Storm Bravo. Was wird da passieren?
Ja, wir stellen ja fest, dass die sicherheitspolitische Lage sich in Europa verändert hat, dass wir schon eine Bedrohung im Osten wahrnehmen und vor allen Dingen, wenn man sich ja mit Menschen aus dem Baltikum oder aus Skandinavien unterhält, merkt man, wie die Wahrnehmung dieser Bedrohung ist. Und darauf möchten wir uns vorbereiten in der territorialen Verteidigung auch Deutschlands. Und dafür sind halt die Kommandeure der Landeskommandos zuständig. So wie ich das halt in Hamburg verantworten darf, so machen das halt 15 andere Kommandeure in den anderen Bundesländern. Und wir üben halt diese Szenare der gesamtstaatlichen Verteidigung. Und das machen wir halt auch bei Red Storm Bravo, indem wir ein Szenario haben und dann mit ganz vielen Akteuren aus der Stadt, Feuerwehr, Polizei, THW, Rotes Kreuz, aber auch zivile Firmen zusammenarbeiten und schauen, wie gut sind wir in einer Lagebilderstellung, wie gut sind wir in der Kommunikation miteinander. Und das üben wir alles in diesen 2-3 Tagen im September.
Wird man das merken? Also als Hamburgerinnen und Hamburger?
Als Hamburgerin und Hamburger wird man es merken, aber ich glaube viel, viel weniger, als sich der ein oder andere vorstellt. Also erstens werden wir Truppenbewegungen haben, vor allen Dingen in der Nacht und zwar in der ersten Nacht der Übung.
Das also rollen dann Panzer durch die Stadt oder
Panzer
so, oder
nicht,
so LKW?
Aber es sind LKW, Flecktarn-LKW, die einmal eine bestimmte Strecke durch die Stadt fahren. Wir wollen einfach diesen Verkehr, diesen militärischen Verkehr in der Stadt üben. Wir wollen die Kooperation mit der Polizei üben. Wir wollen üben, wie die Militärpolizei mit der Hamburger Polizei zusammenarbeitet. Und das machen wir ganz absichtlich nachts, um halt hier tagsüber den Verkehr und damit das Leben in der Stadt auch nicht zu beeinträchtigen. Aber ich glaube, es wird mehr Militär da sein als an anderen Tagen. Sie werden auch den einen oder anderen Hubschrauber tagsüber fliegen hören. Aber das Hauptgeschehen, was wahrnehmbar ist, findet in der Nacht statt.
Darüber werden wir auch gleich nochmal ausführlicher sprechen. Sie sind, haben gesagt, seit 10 Monaten ungefähr in Hamburg. Machen wir mal eine 040 Aufwärmrunde. Entscheiden Sie sich mal zwischen Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Weil ich selbst die Elbe als junger Offizier mal befahren durfte. Als junger Leutnant war ich dabei, als eine Fregatte, die Fregatte Lübeck, verlegt wurde Richtung Blohm und Voss. Und dann sind wir von der Nordsee kommend in die Elbe eingefahren. Und da Hamburg zu sehen von der Wasserseite, das war schon ein sehr beeindruckender Moment in meinem jungen Offizierleben damals.
Also richtig, also wirklich so Seefahrerromantik so ein bisschen, ja?
Wenn Sie so wollen, ja.
Ja, genau. Also lieber die große Fregatte als so einen kleinen Alsterdampfer.
Das stimmt, ja.
Brahms oder Udo Lindenberg?
Ja, beides, wenn ich darf. Gerade bei Musik höre ich unterschiedliche Dinge gerne. Aber klar ist natürlich, dass Udo Lindenberg ganz besonders zu Hamburg gehört. Mhm.
Schanzenviertel oder Eppendorf?
Ja, tatsächlich Schanzenviertel, weil ich hier auch schon mal mit meiner Tochter unterwegs war und das hat uns große Freude bereitet.
Wie alt ist Ihre Tochter, wenn ich fragen darf?
20.
20, achso, ja, das ist ja auch ein gutes Schanzenviertelalter. So, ne? Mhm. Genau, ja, genau. War das ein fremder Ort für Sie?
Nö.
Nee? Also, weil das ist schon so, da sind ja auch wahrscheinlich viele Leute, die mit der Bundeswehr eher mal nicht so viel anfangen können.
Ja. Ich habe auch Freunde, die mit der Bundeswehr nicht viel anfangen können. Ja. Das ist davon vollkommen unabhängig.
Mhm. Der Dom oder der Michel?
Ja, Michel, weil ich dort zuletzt bei meinem ersten Hamburger Hafengeburtstag an einem Gottesdienst teilnehmen durfte. Und da werden wir auch wieder sein, wenn wir am 12. November den Gründungstag der Bundeswehr begehen. Dann werden wir uns dort auch treffen und gemeinsam einen Gottesdienst begehen.
Abendblatt oder Spiegel?
Da bin ich tatsächlich leidenschaftlicher Spiegelleser seit Jahrzehnten und mache das auch heute noch meistens.
Sian, Hamburg-Fragebogen, Schmidt oder Merkel?
Ja, Helmut Schmidt hat mich schon in meiner frühesten Jugend sehr, sehr beeindruckt. Frau Merkel hat mich auch beeindruckt als langjährige Bundeskanzlerin. Aber Schmidt hat mich schon sehr beeindruckt, als ich noch gar nicht wusste, dass ich irgendwann mal nach Hamburg kommen werde.
Sie wohnen ja im Süden von Hamburg und pendeln dann sozusagen in die Stadt rein. Und wie ist das so mit dem Autoverkehr oder fahren Sie mit der Bahn? Wie machen Sie das?
Also ich wohne in Niedersachsen und bin in der Woche in Hamburg. Das heißt also montags geht's nach Hamburg und freitags oder auch manchmal am Wochenende zurück. Und dann wird halt in die Stadt hineingependelt mit dem Auto.
Und ist das anstrengend? Also der Verkehr ist ja nicht so ganz leicht.
Ja, aber also der Offizierberuf bringt mit sich, dass man fast alle 2 Jahre versetzt wird. Mhm. Und deshalb ist das einfach ein Teil meines Lebens, seitdem ich nicht mehr Schüler bin. Und ist für mich kein großes Ding.
Wo ist denn Ihr Hauptquartier? Wo ist denn Ihre Büro? Wo sitzt der oberste Soldat in Hamburg? Wo ist das?
Also in Isarbrook, fast in Blankenese, haben wir die Reichspräsident-Ebert-Kaserne. Und dort ist das Landeskommando. Und von dort aus nehme ich ja mein Amt wahr. Jetzt muss ich noch mal sagen, der oberste Soldat.
Salopp gesagt,
wir haben natürlich auch ein Bundeswehrkrankenhaus mit einem Generalarzt und wir haben die Führungsakademie mit einem Konteradmiral, 2-Sterne-Admiral. Das sind also dienstgradhöhere Soldaten. Wir haben den Präsidenten der Bundeswehruniversität, der ist auch in einem Generalsrang, wenn man so will, auch wenn er Zivilbeamter ist. Deshalb in meiner Funktion als Kommandeur Landeskommando bin ich da halt one face to the customer, wenn man so will. Also sobald es um Hamburg-Dinge und die Bundeswehr geht, dann ist das mein Thema.
Full disclosure, ich war nicht beim Bund. Also mir ist die Welt irgendwie auch dann tatsächlich ja auch fremd. Wenn es bei Ihnen im Büro ist, da kommt jetzt ein Rang niedriger in Ihr Büro. Salutiert er dann oder ist das bei Ihnen alles casual? Oder wie militärisch ist sozusagen Ihr Alltag?
Ja, mein Alltag ist schon militärisch, wobei ich das halt nicht als ungewohnt oder unnatürlich ansehe. Soldaten verhalten sich so, wie das in dieser militärischen Welt üblich ist. Also deshalb grüßt man schon militärisch und man redet sich mit Dienstgrad an und trotzdem kann das trotzdem ein sehr kameradschaftliches und zwischenmenschlich sehr lebendiges und wertschätzendes Verhältnis sein.
Ist ihr als Soldat, lernt man ja sehr früh, meine ich, dann auch so Disziplin und bestimmte Ordnungen und so. Ist ihr Leben so durchstrukturiert?
Also mein Dienstleben ist wirklich schon durchstrukturiert. Da gibt es natürlich einen Kalender und da gibt es ganz viele Kameradinnen und Kameraden, die mich unterstützen und die mich vorbereiten auf Termine. Wenn man jetzt mit Leuten aus der freien Wirtschaft spricht, braucht man andere Informationen, als wenn man mit Leuten aus der inneren Sicherheit spricht. Deshalb haben wir auch verschiedene Spezialisten bei uns und da wird man dann schon systematisch und auch planvoll vorbereitet, ja.
Und zu Hause, es gibt ja immer so die Sache, es gibt verschiedene Menschen, die den auf verschiedene Art den Geschirrspüler einräumen. Es gibt sozusagen die Waschbären und die schwedischen Innenarchitekten. Sind Sie dann eher sozusagen der Innenarchitekt-Kapitän zur See?
Also ich würde schon sagen, dass das im Zivilleben auch ein Stück weit von mir abfällt und ich das da schon anders mache.
Ach interessant. Mhm. Also zu Hause in Tüdelchen sozusagen auch die Bequemhose an und die Uniform dann in den Schrank dann ja.
Ja, also zu Hause laufe ich natürlich nicht in Uniform rum, aber sagen wir mal so, wenn man sich entspannen kann, dann kann man sich auch, sagen wir nochmal, ganz anders verhalten. Aber wenn es im privaten Bereich natürlich wichtige Dinge gibt, dann fällt man natürlich sofort in den Rhythmus auch, in denen man gelernt hat, Lagebild erstellen, Prioritäten festlegen und so weiter. Und das hilft einem dann auch, wenn man eine neue Spülmaschine kauft. aber wenn Freizeit angesagt ist, dann verhalte ich mich auch sehr entspannt.
Mhm. Red Storm, Bravo. Wie groß ist das Ding eigentlich für Sie in Ihrem Alltag?
Also Red Storm, Bravo ist keine große Übung der Bundeswehr. Red Storm, Bravo ist eine Übung, an der insgesamt in diesen 2-3 Tagen 500 Soldaten teilnehmen. Das ist für eine militärische Übung nicht groß. Wir haben gerade die Übung der Bundeswehr Quadriga 25. Das sind mehrere tausend Menschen, 25.000 Menschen circa, die daran teilnehmen. Ja, Red Storm Bravo ist eine kleine Übung. Aber das Besondere an Red Storm ist, dass wir halt seit Beginn des Jahres in einem stetigen Dialog mit entsprechenden Gesprächspartnern aus der Stadt sind. Wie gesagt, mit der Polizei, mit dem Technischen Hilfswerk, mit den Blaulichtorganisationen, aber auch mit anderen Firmen wie HPA, Hamburg Port Authority, Bloemfontein, Airbus.
Logistik, Wirtschaft, Logistik, innere Sicherheit.
Die sind alle dabei. Und das ist der eigentliche Mehrwert von dieser Übung, dass wir über das gesamte Jahr hinweg uns abstimmen, uns besser kennenlernen, wissen, wie wir miteinander reden. Und das ist der eigentliche Wert dieser Übung.
Red Storm, das klingt ja wie aus einem amerikanischen Film irgendwie auch. Wie kommt es denn zu diesem Namen? Was bedeutet der?
Naja, also der Name, der ist zuerst mal gewählt worden vor 1,5 Jahren, um eine Übungsserie zu begründen. Und natürlich, wir wollten damit schon aufmerksam machen, wir müssen sicherheitspolitisch in den Nordosten schauen. Und wir müssen schauen, was entwickelt sich dort gerade in Russland, natürlich mit der Ukraine, aber auch, wie sind andere NATO-Grenzstaaten nahe Russland, wie nehmen die Bedrohung wahr? Und um da auch so ein bisschen den Blick drauf zu wenden, haben wir dann gesagt, die erste Übung nennen wir Red Storm Alpha und die zweite Übung in diesem Jahr, die nennen wir Red Storm Bravo. Und ich werde jetzt kein Dienstgeheimnis verraten, dass wir uns nach Red Storm Bravo mit Red Storm Charlie im Jahre 2026 beschäftigen werden.
Aber Red, das ist sozusagen im Blick auch auf Russland.
Ja, klar.
Außer alles klar. Was ist denn da das Szenario? Also es geht vor allen Dingen um die baltischen Staaten, diese kleinen Länder im Osten, NATO-Mitgliedstaaten, die befürchten, dass sie nach der Ukraine, salopp gesagt, die Nächsten sein könnten.
Genau darum geht's. Und da kann man schon ein Verhalten feststellen, das Russland in der Vergangenheit angewendet hat. Sie schauen sich Gebiete an in anderen Ländern, in denen es russische Minderheiten gibt, mhm, und sagen dann, diese russischen Minderheiten haben uns gebeten, sie ihnen Sicherheit zu gewährleisten. Und deshalb sind wir hier, um in diesem Gebiet die russische Minderheit zu schützen. Und wir wollen gar nichts gegen die NATO machen, wir wollen gar nichts gegen das Land. Und das ist quasi die Legende, die in Russland dann sehr oft genutzt wird, um die territoriale Unversehrtheit von anderen Ländern aufzubrechen. So war das auf der Krim, so war das dann, also 2014 auf der, mhm, Krim, 2022 in der ganzen Ukraine. Das ist ein stetiges Verhaltensmuster. Natürlich ist das Ziel Russlands, die Uneinigkeit der NATO zu erzielen. Dass halt nicht alle NATO-Länder sagen, das könnte jetzt auf den Bündnisfall hinauslaufen, sondern dass es da einen Spalt in der NATO gibt, sodass die NATO sich nicht einigen kann. Das Ganze muss man dann halt manchmal auch in diesem größeren Rahmen sehen.
Und dann wäre das Szenario angenommen, Estland, da gibt es ja, glaube ich, diesen Spruch von Putin, der sagt, Russland ist da, wo die Menschen, wo Russisch gesprochen wird. So. Und dann passiert, Sie nennen es, glaube ich, testet Russland den Westen. Und wie ist denn Ihre Einschätzung? Steht denn die NATO?
Also die NATO beschäftigt sich ja mit dieser sicherheitspolitischen Situation nicht erst seit 2022. Seit 2022 mit der Zeitenwende ist das vor allen Dingen in Deutschland ein Thema. Mhm. Aber in anderen Ländern der NATO ist das schon seit 2014 spätestens ein Thema.
Na, wenn man eine Grenze zu Russland hat, ist es ein anderes Thema. Ist klar. Ne? Also für uns ist selbst der Ukraine-Krieg ja, obwohl jeden Abend in den Nachrichten, relativ weit weg. Wir bekommen ja nur mittelbar die Auswirkungen.
Ja, aber das sieht in Finnland, in Schweden, aber auch in Norwegen und Dänemark schon anders aus. Dort hat man eine andere Perzeption dieser Gefährdung. Und deshalb geht man damit dort auch anders um. Und deshalb müssen wir uns darauf auch vorbereiten, ohne Panik. Die NATO hat Pläne dafür gemacht und die Strategie der NATO ist halt, abzustrecken, zu schrecken, das heißt, eine Abschreckung aufzubauen, um Russland zu zeigen, das Risiko ist zu groß für dich, deshalb lass uns in Frieden weiterleben.
Das zeitliche Szenario, ich meine, Sie rechnen mit einer möglichen Situation in 2029.
Ja, das ist durchaus ein Szenario. Militärs denken ja immer in Szenarien. Mhm. Und das ist etwas, was nicht nur in der Bundeswehr so ist, sondern auch in der NATO, dass wir einfach sehen, dass Russland auf Kriegswirtschaft umgeschaltet hat. 50%, grob gesagt, der Kriegsprodukte gehen in den Ukraine-Konflikt, die anderen 50% in die Depots. Und diese Depots haben ab 2029 oder um 2029 herum einen Füllstand. Also dort gibt es so viel militärisches Gerät und so viel ausgebildete Soldaten, dass sie dann in der Lage wären, diese NATO zu testen, zum Beispiel in einem baltischen Staat. Und wir wollen im Vorhinein schon zeigen, wir bereiten uns darauf vor, wir haben dazu Pläne, wir ertüchtigen unsere Streitkräfte und es wäre besser, wenn das überhaupt nicht getestet wird.
Das Thema ist für uns überraschend und neu in Hamburg. Also Sie sagen schon in Vilnius, in Tallinn, in Riga und in Stockholm, da denkt man anders, da ist das Thema näher dran. Wir haben uns ja im Frieden eingerichtet. Bunkers sind Hotels, sind jetzt neuerdings grüne Aussichtstürme, Bandprobenräume und auch Museen. Und es tat so gut, den Krieg hinter sich zu lassen, so als Mahnung und als Erinnerung, diese Bunker. Aber war das schlau und ist das noch zeitgemäß? Also müssen wir da umdenken, einen anderen Blick auch auf unsere Stadt haben?
Natürlich müssen wir umdenken, weil sich einfach diese Sicherheitslage dramatisch verändert hat. Und das wird halt in Deutschland vor allen Dingen verbunden mit der Vokabel der Zeitenwende. Mhm. Wie gesagt, ich sage nochmal, in anderen Ländern hat sich da ab 2014 schon viel getan. Mhm. Wir waren immer guter Hoffnung, dass wenn wir wirtschaftliche Kontakte zu Russland haben, dann bleibt der Frieden gesichert. Und davon sind wir einfach 2022 enttäuscht worden. Und deshalb leben wir in einer neuen sicherheitspolitischen Situation. Und deshalb müssen wir auch unsere Verteidigungsfähigkeit und die Resilienz der gesamten Gesellschaft der Gesamtgesellschaft auch außerhalb des Militärs stärken.
Und wenn Sie Menschen treffen, also Sie treffen vor allen Dingen Menschen in Behörden und so, aber auch ja natürlich normale Menschen, also die nicht beruflich damit befasst sind, ist denen das klar?
Also wir sind da wirklich in der Diskussion und da kann ich sagen, ich bekomme sehr viele Einladungen, um in Vereinigungen, in Verbänden dazu Vorträge zu halten. Mhm. Und was ich dann immer mache, ist, ich nehme einfach nur Presseartikel aus den Medien und wenn man mit einem bestimmten Fokus zum Beispiel auf hybride Attacken in Deutschland die Medien sich anschaut, dann wird man merken, dass beinahe täglich etwas passiert.
Hybride Attacken, sagen Sie mal zum Beispiel.
Ja, das im letzten Jahr, im Jahr 2024, war das zum Beispiel eine Trinkwasserkontamination in einer Kölner Kaserne. Ein versuchter Anschlag auf den Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall. Es waren vor 3 Jahren ein IT-Angriff auf den Bundestag, wodurch der Bundestag 3 Tage lahmgelegt worden ist.
Drohnen fliegen über Hamburg?
Drohnen fliegen über Hamburg. Das müssen nicht immer russische Drohnen sein, aber wir haben ein Drohnenthema. Es gibt gute Gründe, sich auch in den Unternehmen zu überlegen, wie können wir eigentlich die Resilienz aufbauen? Wen müssen wir kontaktieren? Welche Telefonnummern brauchen wir? Und so wie es gut ist, Feuerlöscher zu haben, ist es vielleicht auch gut, aufgeladene Akkus zu haben oder Notstromaggregate in bestimmten Firmen. Damit meine ich jetzt nicht jedes einzelne Familienhaus. Aber diese Steigerung zur Resilienz, das wird auch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfohlen. Wenn man da auf die Homepage geht, liest man das alles. Und diese Dinge sind in Polen, in den baltischen Ländern, in Skandinavien schon längst Realität.
Gibt es ein Bewusstsein, auch gerade bei jungen Menschen, es gibt ja jetzt gerade wieder eine Diskussion über Einführung der Wehrpflicht und so, wie haben Sie Kontakt auch zu jungen Menschen, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, gibt es da ein Bewusstsein, gibt es ein Verantwortungsbewusstsein und sagen, ja, ich gehe zur Bundeswehr aus Gründen?
Also zumindest erlebe ich eine sehr große Offenheit, darüber zu diskutieren, sich über die Bundeswehr zu informieren, über die Möglichkeiten zu informieren. Erlebe ich eine ganz andere Diskussion als in den 80er Jahren, als es immer um Gewissen ging und so weiter und Dienst an der Waffe. Hier in diesen Diskussionen geht es eigentlich eher um ja fast pragmatischere Themen, was passiert mit meinem Studium und so weiter. Da gibt es eine große Offenheit, darüber zu reden. Nur Fakt ist auch, die Bundeswehr hat ein Personalproblem. Die Bundeswehr war 2015 von knapp über 600.000, damals noch mit NVA-Anteilen 1990, runtergegangen auf 160.000 Soldaten. Jetzt haben wir es in den letzten 10 Jahren geschafft, von 160.000 auf 182.000 hochzukommen. Das heißt also viel weniger, als wir dachten und als wir uns gewünscht haben. Und deshalb, auch wenn ich diese offene Diskussionskultur bezüglich Bundeswehr erlebe, müssen wir feststellen, dass wir nicht genug freiwillige Männer und Frauen haben, die für einen Dienst in der Bundeswehr sich melden.
Das heißt, Sie würden schon für die Wehrpflicht plädieren?
Das ist tatsächlich wirklich eine gesellschaftliche Diskussion. Wie gehen wir mit diesem Personalthema um? Eine Option ist bestimmt auch einen neuen Wehrdienst. Mhm. Die Skandinavier haben da, denke ich, ganz interessante Vorbilder, in denen alle jungen Leute angeschrieben werden. Alle müssen sich zurückmelden. Dann wird ein bestimmter Teil gemustert und danach entscheidet der Staat in Schweden oder in Norwegen, welche Leute dieser jungen Generation sie dann für den Dienst in den Streitkräften zu sich holen. Also so, dass es quasi eine Auswahl und damit auch eine positive Selektion gibt in diesen skandinavischen Ländern. Man hat mich zum Wehrdienst ausgewählt. Ah. Das finde ich einen sehr interessanten Gedankengang. Mhm. Aber wir sind da noch nicht. Der neue Wehrdienst, die Wehrpflicht in diesem Sinne ist noch nicht beschlossen und es steht auch noch nicht fest, ob sie beschlossen wird.
ein Wort, Herr Leonhardt, das taucht gerade immer so wieder auf. Es ist ein altes Wort und das war so ein bisschen fast vergessen. Kriegstüchtigkeit. Und es gibt Leute, die das kritisieren und die sagen, ja, Kriegstüchtigkeit, das klingt ja schon fast wie Kriegslust.
Ja, ich glaube, Kriegstüchtigkeit ist ein Begriff, um die Notwendigkeit unserer Verteidigungsfähigkeit ganz exemplarisch auszudrücken und zu sagen, wir haben hier wirklich ein Problem. Ja, die Kriegstüchtigkeit sagt aus, wir müssen die Fähigkeit zur Verteidigung haben, wir müssen den Willen zur Verteidigung haben, wir müssen die Resilienz in der gesamten staatlichen Umgebung und in der Gesellschaft haben. Und ich glaube, deshalb hat man ganz absichtlich diese Vokabel gewählt, die natürlich was Abschreckendes, was Aufrüttelndes hat, dieses Wort Kriegstüchtigkeit. Mhm. Aber ich glaube, diese Diskussion um dieses Thema sollte dadurch initialisiert werden.
Es gibt einen 1000 Seiten Geheimplan, habe ich gefunden, diesen Operationsplan Deutschland. Wie geheim ist das? Kennen Sie den?
Den kenne ich. den habe nicht nur ich, sondern auch viele andere Truppenteile der Bundeswehr.
Und also ist das richtig ein Dokument, wie man sich das vorstellt, steht geheim drauf mit so einem Stempel und so?
Wenn man ihn ausdrucken würde, dann wäre das so, aber das ist natürlich auch alles digitalisiert und online und besonders geschützt. Das ist natürlich einfach ein Plan, in dem drin steht, wenn es also dazu kommt, dass die NATO Truppen verlegen will an die Nordostflanke des NATO-Gebietes, wie funktioniert das eigentlich? Mhm. Und wie kann man das umsetzen? Und da muss man vielleicht noch mal kurz ausholen und sagen, was ist eigentlich der große Unterschied zu diesem Thema Kalter Krieg bis 1990 oder 89 und jetzt das Thema Operationsplan Deutschland. In zukünftigen Szenarien, da gehen wir davon aus, dass die, wenn es nicht zu verhindern wäre, was natürlich unser Ziel ist, aber in Szenarien gedacht, dass es zu Auseinandersetzungen kommen könnte an der Nordostgrenze der NATO.
Also im Baltikum dann. Mhm.
Oder in Skandinavien, da sind ja viele Dinge möglich. Aber im Kalten Krieg wäre ja das Gefechtsfeld Deutschland gewesen.
Ja, das habe ich so in der Schule, habe ich das so gelernt. Genau. Also gleich, dass ich komme aus Lübeck und da war, dann wären da die ersten Bomben gefallen.
So, und das ist natürlich jetzt der große Unterschied, dass zukünftig oder diese Szenarien davon ausgehen, dass das im Nordosten ist. Damit wird also Deutschland zum Transitland für die Truppen der NATO Richtung Nordosten. Mhm. Und dieser Transit der NATO durch dieses große europäische Kontinentalland Deutschland, der muss organisiert werden. Und diese Organisation des Aufmarsches steht im Operationsplan Deutschland drin. Mhm. Und das Erste, was wir, glaube ich, alle lernen müssen, auch die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten auch lernen mussten, es gibt halt wieder geheime Dokumente, mit denen man umgehen können muss. Es ist nichts Schlimmes, dass es geheime Dokumente gibt. Es ist ein Teil von professionellem Handeln, aber wir waren es nicht mehr so gewohnt.
Ja.
Und deshalb müssen wir auch ein Stück weit akzeptieren, dass wenn es darum geht, wie kann denn die NATO aus unterschiedlichen Staaten über Deutschland in den Nordosten verlegt werden, dass dann nicht alles gleichzeitig allen mitgeteilt wird, sondern dass es halt eingestufte Dokumente, Geheimdokumente, wie Sie sagen, gibt. Und das ist halt auch ein Zeichen der Zeitenwende, dass wir uns mit solchen Dokumenten wieder beschäftigen müssen.
Sie sind, Herr Leonhardt, auch über die Wehrpflicht zur Bundeswehr gekommen, ne? 87.
Das stimmt.
Und Sie sind dann geblieben. Warum? Ja. Was hat Sie da elektrisiert?
Ja, tatsächlich wollte ich schon immer Offizier werden. Ich wollte schon immer Soldat werden und hatte mir dann nach dem Abitur überlegt, zuerst mal als Wehrpflichtiger anzufangen. Ich wollte gerne zur Marine und das sollte dann auch nochmal so eine Testphase sein. Und dann bin ich Wehrpflichtiger geworden, war auf einem Zerstörer Schleswig-Holstein. Mhm. Und und dann haben sich aber meine Vorstellungen da auch so bestätigt, dass ich dann versucht habe, in die Offizierlaufbahn zu kommen, und das hat funktioniert.
Kommen Sie denn auch vom Wasser?
Nee, komme ich nicht. Ich komme aus der Gegend von Aachen. Ah. Also ganz weit weg von der Küste, wenn man so will. Aber
warum denn ausgerechnet Marine? War das so ein romantisches Ding auch, was Sie so?
Also es hatte schon was mit Fernweh zu tun, mit anderen Ländern kennenlernen, auch mit Dingen tun, die nicht so viele machen, und das hat sich auch alles so bewahrheitet. Ich bin über 13 Jahre zur See gefahren und war Kommandant von zwei Fregatten sogar. Und das ist für mich bis zum heutigen Tag wirklich ein sehr attraktiver Beruf.
Ja, man hat da ja auch Freizeit dann und Landgang und so. Was war denn so ein schönes Erlebnis, was Sie mal hatten am anderen Ende der Welt?
Ja, also es ist natürlich nicht so, dass man auf Kriegsschiffen zur See fährt, um dann einen schönen Landgang zu haben.
Naja, aber man hat ja auch mal frei.
Aber die Schiffe fahren ja dahin, wo vor allen Dingen die Einsätze waren. Das waren oft UN-Waffenembargos vor der Küste Beiruts, vor der Adria im jugoslawischen Krieg. Ich war aber auch sehr viel am Horn von Afrika, im Roten Meer, in Antipirateriemissionen. Das bestimmt den Kurs des Schiffes sozusagen. Okay. So, und dann hat man natürlich auch mal freie Zeit, um sich zu erholen und wieder einsatzfit zu werden. Und da war man natürlich schon in vielen Ländern des Mittelmeers, auch Afrikas, auch Nordamerikas, Südamerikas, und das fand ich auch eine schöne Seite meines Berufes.
Es ist ja schon klar, dass es keine Kreuzfahrt ist. Aber hatten Sie auch schon mal eine brenzlige Situation?
Also brenzlige Situation kann man ja auf See von einem Augenblick zum anderen haben, durch Wetter, durch besondere Umstände. Der beste Seemann steht immer an Land, heißt es in der Seefahrt. Und natürlich, das kann beim Annehmen eines Hubschraubers sein, das kann beim Aussetzen eines Speedboots sein. Aber wir waren natürlich auch in vielen Einsätzen und haben, wie gesagt, als Boarding-Offizier Waffenembargos durchgeführt. Da war man bewaffnet, da hatte man scharfe Munition, und da hatte man auch oft mit Menschen zu tun, die nicht guter Laune waren, dass man jetzt kontrolliert wurde. Man hatte auch mit Menschen zu tun, die unter Drogen standen und so weiter. Natürlich, dafür wird man ausgebildet, um dann in solchen Situationen auch zu bestehen.
Es gibt ja auch Luftwaffe und Heer. Wie macht man übereinander und miteinander Witze? Oder wie ist sozusagen da auch so eine Konkurrenz in der Bundeswehr?
Ja, also die Bundeswehr hat mittlerweile 4 Teilstreitkräfte. Ach, oh. Das ist also Heer, Luftwaffe, Marine und die Cyber-Teilstreitkraft, ja, die also in der Computerwelt zu Hause ist und dort IT-Abwehrsysteme installiert und IT-Angriffe abwehrt. Das ist ein ganz großes Feld, ein ganz wichtiges Feld. Und natürlich hat jede Teilstreitkraft auch die eigene Identität. Und das finde ich auch wichtig so. Identität hilft im Dienst. Dadurch kann man, das kann sehr motivierend wirken. Und das ist jetzt weniger im Sinne von gegeneinander. Aber natürlich hält man die eigene Teilstreitkraft schon für was ganz Besonderes.
Es erfordert eine große Portion Flexibilität, wenn man bei der Bundeswehr arbeitet, so wie Sie dann so sein Leben, der auch der Arbeit bei der Bundeswehr verschrieben hat. Das heißt, Sie sind oft umgezogen, ich glaube um die 20 Mal. Haben Sie sich nicht auch noch mal nach so ein bisschen nach Heimat, also nach einem Ort, wo man wirklich dann auch bleibt, mal gesehnt?
Tatsächlich bin ich nicht so oft umgezogen. Ich bin natürlich oft versetzt worden. Ja. Ja, also da kommt man schon an die Zahl 20 heran. Wenn man so will, haben meine Familie und ich dann den Anker geworfen, und dort lebt die Familie, und ich pendel dann von dort aus immer dann zum nächsten Dienstort, und ich hoffe, dass das in Hamburg ganz lange sein wird.
Mhm. Und wie ist das denn in der Familie? Also kommt dann sozusagen das Bundesverteidigungsministerium und sagt so: Mensch, Herr Leonards, ab nächste Woche Köln, und Sie schlagen dann die Hacken zusammen? Oder kann man denn auch in der Familie darüber diskutieren?
Also man weiß ungefähr, dass alle 2-3 Jahre oft etwas passiert, je nach Lebensalter auch. Mhm. Und so, dass man also schon weiß, am Ende die 2 Jahre oder die 3 Jahre sind um, es könnte jetzt was passieren, und dann versucht man ein Jahr vorher schon darüber schon Informationen zu erhalten. Da gibt es halt ein Personalamt der Bundeswehr, das kommt dann auf einen zu und sagt so, wir können uns vorstellen im nächsten Jahr, was können Sie sich denn vorstellen? Mhm. Und dann kann man darüber natürlich auch diskutieren und sagen, Mensch, das Kind ist gerade in der und der Schulphase oder andere Gründe, die es gibt. Diese Gespräche werden immer wichtiger in der Bundeswehr. Diese Mitbeteiligung, auch Mitentscheidung der Soldatinnen und Soldaten wird immer ausgeprägter und darauf, das ist auch eine neue Normalität. Und das darf ich, denke ich, auch sagen, dass das die Bundeswehr nicht nur macht, weil sie so modern ist, sondern weil sie auch weiß, wenn wir qualifiziertes, hoch ausgebildetes Personal haben wollen, müssen wir halt auch auf die Menschen zugehen. Mhm. Und deshalb ist das auch aus Eigeninteresse der Bundeswehr, dass man da in einen Dialog tritt mit der Soldatin oder mit dem Soldaten und das nicht einfach verfügt.
Mhm. Nehmen Sie Diskussionen oder kennen Sie Diskussionen über diese Themen Sicherheitspolitik und NATO und Russland auch aus Ihrer Familie? Ist ja manchmal auch ein Generationenproblem, dass junge Leute eine andere Meinung haben oder auch im Freundeskreis. In meinem Freundeskreis gibt es, ich bin so kirchlich sozialisiert, da gibt es durchaus auch Pazifisten, die sagen, nee, wir müssen das ganz anders machen. Kennen Sie das aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, wo Sie dann sozusagen auch mal in die Mangel genommen werden?
Ja, das kenne ich, weil einfach meine Freunde natürlich wissen, welchen Beruf ich habe. Und so wie man mit einem Krankenpfleger oder mit einer Krankenschwester vielleicht auch das ein oder andere...
Guck mal, ich habe hier den Pickel.
Genau. Ich habe hier so eine Stelle. So thematisiert man natürlich mit einem Angehörigen der Bundeswehr vielleicht auch viel mehr solche sicherheitspolitischen Fragen. Und deshalb sind mir diese Diskussionen im Freundeskreis und im Familienkreis sehr, sehr bekannt. Ja.
Mhm. Red Storm Bravo. Hamburg hat ja eine Geschichte für Sensibilität für Gefahren spätestens seit der Sturmflut 1962. Spüren Sie das? Also, dass es da sozusagen auch im Blick auf Red Storm Bravo, im Blick auf die Sicherheitsbedrohung aus Russland eine erhöhte Sensibilität gibt?
Ja, also das spüre ich, weil ich da einfach eine sehr hohe, erfreulich hohe und willkommene Gesprächsbereitschaft wahrnehme. Mhm. Also ich muss da keine Türklinken putzen und darüber argumentieren, dass man sich mal zusammensetzen sollte, sondern wir haben eingeladen, schon bei der ersten Übung, und dann sind die Blaulichtorganisationen, aber auch Verbände, die Handelskammer und so weiter, sind sehr, sehr gesprächsoffen.
Ist das anderswo anders?
Das weiß ich nicht genau, aber ich denke schon, dass man in Hamburg einen Blick dafür hat, dass es in Hamburg viel Wohlstand gibt und viel wirtschaftliche Möglichkeiten, die dieser Stadtgesellschaft auch viel gibt. Und wenn dann Bedrohungen am Horizont erscheinen und man weiß, dass es hier viele wirtschaftliche Optionen gibt, die dann vielleicht gefährdet sein könnten, dann glaube ich, ist die Gesprächsbereitschaft schon dann auch hoch.
Leonatz, wir haben so einen Fragebogen, den bekommen alle unsere Gäste. Und die erste Frage lautet, wenn Sie König von Hamburg wären, Sie hätten alle Macht, was wäre das Erste, was Sie ändern würden? Also was stört Sie vielleicht auch an dieser Stadt oder wo nehmen Sie eine Unwucht wahr?
Also als Soldat bin ich natürlich in erster Linie Staatsbürger in Uniform und bin begeistert von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und weniger von allen Dingen, die mit König zu tun hat. Aber tatsächlich würde ich mich schon freuen, wenn also in der gesamten Gesellschaft das Thema Zeitenwende und die Notwendigkeit, sich zu befassen mit der Sicherheit, ohne Panik zu machen, ohne nervös zu werden, sondern ganz planvoll sich damit mal zu beschäftigen, die Resilienz in der Gesellschaft, wenn wir uns darüber in breiten Gesellschaftsgruppen unterhalten könnten.
Bundeswehr in der Schule, ist das ein aktuelles Thema? Gibt es da Widerstände? Was sagen Schulen?
Also wir haben ja Jugendoffiziere der Bundeswehr in allen Bundesländern und da gibt es natürlich zwischen den Bundesländern schon Unterschiede. Usus, dass der Jugendoffizier, um sicherheitspolitische Debatten in Schulen reinzubringen, auch in die Schulen gehen. Ist das eher die Normalität oder ist das die Ausnahme? Ich habe den Eindruck, dass das in Hamburg eher noch die Ausnahme ist. Mhm. Und ich wäre sehr dafür, wenn wir uns darüber noch mehr unterhalten könnten, dass Jugendoffiziere auch in die Schulen einfach sicherheitspolitische Debatten führen können. Jugendoffiziere sind keine Karriereberater. Jugendoffiziere dürfen keine Werbung machen für den Dienst in der Bundeswehr. Aber Jugendoffiziere sind darauf geschult, um mit jungen Leuten Diskussionen über sicherheitspolitische Szenare und Reaktionen darauf zu führen. Mhm. Und da würde ich mich schon freuen, wenn das in Hamburg noch mehr genutzt würde.
Genau, es könnte auch eines der Dekrete sein des Königs Leonhard des Ersten, sozusagen. Ja, genau. wo würden Sie sagen, mehr Hamburg geht nicht?
Ja, tatsächlich war es für mich jedes Mal sehr eindrücklich, wenn ich mit einem Schiff der Marine über die Elbe in die Stadt reingefahren bin, oft zu Blum und Voss zur Werft, und dann auch mit dem Schiff wieder rausgefahren bin, dann erlebt man Hamburg halt von dieser schönen Wasserseite, dann sieht Hamburg besonders beeindruckend aus, die ganze Skyline, und das ist für mich schon Hamburg-Feeling pur dann.
Gibt es etwas in Hamburg, was Sie noch nie gemacht haben, was Sie gerne mal machen würden?
Ich habe ganz viele Dinge in Hamburg noch nicht gemacht, weil meine Zeit in Hamburg natürlich durch den Dienst geprägt ist, und das sind lange Tage, und da gibt es einen Kalender und da gibt es viele Gespräche. Aber tatsächlich, was ich auf jeden Fall mal angehen möchte, ist Segeln auf der Alster.
Ah, ja, das ist ja auch was für einen Kapitän zur See, auch mal eine aber können Sie auch segeln? Haben Sie einen Segelschein? Oder braucht man das als
Segelschein,
Kapitän gar nicht?
In der Marineoffizierausbildung macht man Segelscheine, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein routinierter Segler bin.
Vielen Dank, Kurt Leonhards. Kapitän zur See, Kurt Leonhards. Das Gespräch hier und alle anderen Gespräche zum Nachhören gibt es in der ARD-Audiothek. Da waren dabei Bettina Tietjen, Mai Krüger, Stefan Quildes, Mary Roos und. Also viele interessante Leute. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist, erlebe ziemlich hautnah mit, was da passiert, und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sage hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will, und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.